Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Karstadt Kaufhof eine Reihe von Filialen schließt, um überhaupt weiter zu bestehen. Um ein Warenhaus in Berlin der Kette, das davon nicht betroffen sein soll, gibt es aber einen erbitterten politischen Streit. Warum, das erläutern wir gleich. Wir erzählen außerdem über einen demenzkranken Bewohner eines Heims in Niedersachsen und warum für ihn die Corona-Beschränkungen gesundheitlich potenziell schädlich sind. Und vor einem Jahr stürzten in Mecklenburg-Vorpommern zwei Bundeswehr-Kampfflugzeuge ab. Das hinterlässt vor Ort immer noch tiefe Spuren. Es gibt tragische Ereignisse, die sich tief ins Gedächtnis brennen, vielleicht besonders bei lokalen Einwohnern. Der 11. September 2001 ist global, aber vor allem in New York wohl so ein Ereignis. In Mecklenburg-Vorpommern könnte das dauerhaft der 24. Juni 2019 werden, also das Datum genau vor einem Jahr. Damals kollidierten über der Mecklenburgischen Seenplatte zwei Eurofighter-Flugzeuge der Bundeswehr während eines Übungsflugs. Sie stürzten ab, nur einer der beiden Piloten überlebte und wie durch ein Wunder kam in umliegenden Dörfern zumindest gesundheitlich niemand zu Schaden. Silke Hasselmann hat mit Bewohnern über dieses Ereignis ein Jahr danach gesprochen.
Nein, sagt Birgit Kurt mit Blick in den Himmel. Sie fliegen längst nicht jeden Tag, aber wenn die Eurofighter üben und dabei auch über ihr kleines mecklenburgisches Dorf Nossentiner Hütte donnern, dann zucke sie noch immer zusammen.
Das beschäftigt einen natürlich gleich und es kommen Erinnerungen hoch an dem Tag, wo es bei uns zu diesem großen Unglück kam. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei der Bevölkerung, die dann sich auch mit mir in Verbindung setzen und immer wieder fragen, warum wurde so schnell wieder geflogen. Gibt es Möglichkeiten, die Flüge anders zu lagern, sodass die Bevölkerung eben nicht so ein großes Risiko in Kauf nehmen muss?
Birgit Kurt ist die Amtsvorsteherin von Nossentiner Hütte. Das ist ein kleines Dorf mitten in der dünn besiedelten, weil seenreichen Landschaft zwischen Schwerin und Waren. Hier hat es schon zu DDR-Zeiten Kampfflugübungen gegeben, mit höllischem Lärm und riskanten Manövern. Doch nichts glich dem 24. Juni 2019, als insgesamt drei Eurofighter vom Stützpunkt Lage bei Rostock hoch über ihren Köpfen einen 2-gegen-1-Kampf übten.
Zuerst war es ein ganz schöner Schreck,
erinnert sich Henning Kurt. Er ist Landwirt und ehrenamtlicher Feuerwehrmann in Nossentiner Hütte.
Also ich war in der Feuerwehr durch Zufall. Auf einmal ging der Piepser los, das Handy ging los. Ich habe bloß gelesen, Malchow, Flugzeugabsturz.
Rasch zeigt sich, es sind sogar zwei Eurofighter aus buchstäblich heiterem, weil wolkenlosem Himmel abgestürzt. Sie zerschellen 10 Kilometer voneinander entfernt auf der Erde. Die Feuerwehrkameraden rücken aus, während die Bundeswehr die Absturzstellen weiträumig abriegelt. Bald wird der eine Pilot, ein erfahrener Fluglehrer, lebend gefunden, der andere, ein 27-Jähriger, ist tot. Noch tagelang tragen mehr als 300 Soldaten die teils hochgiftigen Flugzeugreste zusammen, auch im Sperrgebiet von Nossentiner Hütte, wo Wrackteile in Gärten, auf dem Sportplatz und sogar auf dem Gelände des Kindergartens eingeschlagen sind. Noch heute könne man in der Gegend auf verdächtige Fundstücke stoßen, sagt Henning Kurt.
Ich weiß nicht, vor 3 Wochen sind wir hier lang gefahren, genau hier, mit dem Auto, auf einmal klappert es. Da war das noch wieder ein Stück Hydraulikrohr von dem Flugzeug. Und wir sind hier wirklich 2 Kilometer von der Absturzstelle in Nossentin entfernt. Hier ist noch alles voll Teile.
Und sonst? Die Bundeswehr hat ihre interne Untersuchung Anfang Mai abgeschlossen. Ergebnis: Der jüngere der beiden kollidierenden Eurofighter-Piloten sei eine falsche Fluglinie geflogen. Den beiden anderen Piloten können keine Fehler nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hingegen weiß noch nicht, wann sie ihre strafrechtlichen Ermittlungen beenden wird. Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler gegenüber dem NDR.
Wir kennen den entsprechenden Ermittlungsbericht der Bundeswehr selbstverständlich, aber wir haben natürlich ganz gründlich bei diesem sehr komplexen und sehr komplizierten Sachverhalt alle Umstände zu prüfen. Das tun wir gegenwärtig und werden dann auch zu einer abschließenden Entscheidung kommen.
Unterdessen ist der zivilrechtliche Teil der Tragödie weitgehend erledigt. Das bundeswehreigene Amt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk, dass bislang knapp 620.000 Euro an Schadensersatz und Entschädigungen gezahlt worden sind. So bekam jener Landwirt, auf dessen Acker eine der Maschinen gestürzt war, rund 100.000 Euro für dadurch verursachte Ernteausfälle. Heute wächst dort Roggen, nichts deutet mehr auf den Absturz vor einem Jahr hin. Eine 250.000 Euro ging an die damals eingesetzten Feuerwehren der Region. Die schafften sich davon vor allem neue Schutzanzüge an. Ihre vorherigen waren mit krebserregenden Kohlenstofffasern verschmutzt worden, die sich beim Brand der Flugzeuge freigesetzt hatten. Weitere Forderungen über insgesamt 225.000 Euro würden derzeit noch geprüft. Sollten sich die betroffenen Äcker und Wiesen auch in diesem Jahr nur eingeschränkt bewirtschaften lassen, dann könnten noch weitere Ansprüche geltend gemacht werden, so ein Sprecher des Bundesamtes. Doch Kerosin oder anderweitig verseuchter Boden dürfte kein Grund mehr sein. Längst hat die Bundeswehr den belasteten Boden großflächig um die beiden Absturzstellen abgetragen und ausgetauscht. Und der Flugbetrieb? Ging 7 Tage nach dem Unglück vom Eurofighter-Stützpunkt Lage bei Rostock wieder los. Man müsse dringend üben und das auch über heimischer, immerhin dünn besiedelter Topografie, so die Luftwaffe. Die meisten Leute verstünden das. Auch sie, sagt die pragmatische Bürgermeisterin des Dorfes Nossentiner Hütte, das vor einem Jahr fast von einem der abstürzenden Eurofighter getroffen worden wäre.
Es ist die Notwendigkeit da, dass die üben müssen für den Ernstfall. Aber die Frage stellt sich, wie häufig muss geflogen werden, wann muss geflogen werden. Wir sind zwar ein dünn besiedeltes Gebiet, aber nur in den Winter- und Herbstmonaten. Im Sommer kann man davon gar nicht ausgehen.
Denn dann, so Birgit Kurt, suchen in der Mecklenburgischen Seenplatte hunderttausende Urlauber und Feriengäste Erholung.
Ein Jahr nach dem Absturz von 2 Eurofighter-Flugzeugen in Mecklenburg-Vorpommern, das war ein Bericht von Silke Hasselmann. Der Warenhauskonzern Karstadt Kaufhof hat wohl eine Zukunft, allerdings in deutlich reduzierter Form. Seit dem Wochenende ist bekannt, dass der Konzern ungefähr ein Drittel seiner etwa 170 Filialen schließen wird. Mehr als 5000 Menschen könnten ihre Arbeit deswegen verlieren. In Berlin sind Stand heute 7 von 12 Warenhäusern betroffen, jenes am Hermannplatz aber nicht. Hier will der neue Eigentümer aus Österreich ein historisches Gebäude wieder errichten, eigens dafür. Das wollen wiederum Stadtplaner der Grünen im Bezirk Kreuzberg nicht. Sebastian Engelbrecht schildert uns diesen Konflikt.
Detlef, Klaus, Bernd und Michelle sitzen bei Brinks, ihrer Eckkneipe am Hermannplatz. Sie blicken auf das größte Gebäude am Platz. Eine unauffällige Muschelkalkfassade mit gläsernem Vorbau, nur 3 Stockwerke hoch.
Das ist ein Neuköllner Wahrzeichen, der Karstadt. Wir sind der Neuköllner, was echte.
Klaus meint nicht das Warenhaus aus den 50er Jahren, das da steht, sondern den Bau von 1929, der hier die Ästhetik der Weltstadt New York verbreitete und 1930 das beliebteste Postkartenmotiv Berlins war. 2 steil aufragende, wuchtige Türme, nach oben abgestuft, mit leuchtenden Quadern auf den Spitzen. Eine Ikone der 1920er Jahre, eine Mischung aus Expressionismus und Art Deco. Kurz vor dem Einmarsch sowjetischer Soldaten im April 1945 kam das Ende.
Ich habe einen Bekannten, der hat das hier noch miterlebt, wo die SS das Ding gesprengt hat. Zur Plünderung freigegeben und gesprengt. Ich finde das gar nicht verkehrt, wenn sie das in diesem Stil wieder aufbauen würden. Weiß mir auf jeden Fall besser gefällt als dieser Schrumpfkasten.
Vor 1,5 Jahren machte die österreichische Signa-Gruppe, der Eigentümer der Warenhauskette Karstadt Kaufhof, den Vorschlag, das Gebäude wieder aufzubauen. Es steht auf Kreuzberger Gebiet direkt an der Grenze zu Neukölln. Die Stadtplaner der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln nahmen Stellung. Der Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen lehnte das Projekt entschieden ab. Überzogen, unangemessen, ein Fremdkörper im Stadtgefüge. Seither herrscht Funkstille zwischen ihm und dem Investor. Der Vorstandsvorsitzende der Signa Deutschland, Timo Herzberg, bedauert, der Kreuzberger Baustadtrat sei für ihn nicht erreichbar.
Er hat sich seit 8 Monaten bei uns nicht mehr gemeldet und reagiert auch auf unsere Kontaktversuche nicht.
Dem hält Schmidt entgegen.
Es hat mich schon sehr gewundert, dass der Geschäftsführer der Signa behauptet hätte, dass er mich auch nicht auf dem Handy erreicht. Ich glaube, erinnere mich nicht, ihm meine Handynummer gegeben zu haben und ich habe auch keinen Anruf von ihm erhalten oder keine SMS oder keine sonst was. Daran zeigt sich schon, dass jetzt man anfängt, mit unlauteren Mitteln zu arbeiten.
Schmidt will kein Beteiligungsverfahren für die Bürger in Gang setzen. Damit ist der Weg zum Bebauungsplan versperrt. Zudem fehlten ihm derzeit Personalkapazitäten für ein aufwendiges Verfahren. Auf eigene Faust hat die Signa im Hof des Kaufhauses ein Café aufgestellt. Ein cooles Ambiente soll es sein, mit Palmen, grünen Graffiti und Stühlen, die aus Holzpaletten zusammengebaut sind. Hier sollen die Kreuzberger über das Projekt diskutieren und können Verbesserungsvorschläge an eine Wand pinnen. Interviews sind allerdings nicht erlaubt. Timo Herzberg wirbt in seinem Büro im Berliner Westen für den Neubau.
Insbesondere die zukünftige Nutzung des Warenhauses muss abgesichert werden. Und dies scheint uns nur dann der Fall zu sein, wenn an diesem Ort wieder ein lebenswerter, attraktiver Nutzungsmix entsteht, der wieder zum Lieblingsort werden kann, damit dadurch auch die Synergien entstehen, den Warenhausstandort in die Zukunft zu tragen. Wir möchten auch die nächsten 90 Jahre den Karstadt am Hermannplatz betreiben.
In dem gigantischen Gebäudekomplex will Herzberg eine Markthalle, ein Hotel, Restaurants, eine öffentliche Dachterrasse und ein Fitnesscenter unterbringen. Passend zum Standort lockt er die Kreuzberger mit 7000 Quadratmetern für Kunst und Kultur und 1500 Quadratmetern für bezahlbare Wohnungen. Mit alledem soll das Warenhaus selbst gerettet werden. 7 von 12 Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern in Berlin wird die Signa in den kommenden Monaten schließen. Der Standort am Hermannplatz ist noch nicht darunter. In dieser prekären Lage begrüßt die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von den Grünen die Umbaupläne der Signa am Hermannplatz. Im Gegensatz zu ihrem Parteifreund Florian Schmidt.
Die Frage stellt sich, glaube ich, dramatischerweise jetzt mit Corona nochmal besonders befördert. Kann dieses Kaufhaus überhaupt überleben oder braucht es dafür eine neue Konzeption, um dieses Kaufhaus auch in die Zukunft zu überführen? Insofern die Variante, es bleibt alles wie es ist, gibt es gar nicht aus meiner Sicht.
Florian Schmidt will verhindern, mit dem Kaufhausgebäude einen touristischen Anziehungspunkt für ganz Berlin zu schaffen, über Kreuzberg und Neukölln hinaus.
Ein zentraler Ort an dieser Stelle hat eigentlich keinen Mehrwert für die Menschen vor Ort, die sind versorgt, sondern es hat vor allem einen Mehrwert für den Immobilienbetreiber.
Für Florian Schmidt geht es hier um mehr als Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Schmidt glaubt, dass der neue Karstadt ein reiches, kaufkräftiges und damit fremdes Publikum nach Kreuzberg und Neukölln bringen würde. Zudem glaubt er,
dass eben es durchaus eine Art strukturellen Rassismus gibt, wenn eben ein bestimmtes Publikum lieber gesehen wird, ich sag mal Expats und Bio-Deutsche, ja, als sozusagen das kaufkräftige, hippe Publikum.
Der Streit um das legendäre Warenhaus wird noch lange dauern. Die Debatte, so scheint es, wird aber nicht im Café geführt, das die Signa-Gruppe im Karstadthof eingerichtet hat, sondern in der Eckkneipe gegenüber.
Das glaube ich nicht, dass hier nur reiche Leute hierher kommen, glaube ich nicht. Sie haben ein bisschen Bammel vor den Ausländern.
Hauptsache, ich kann einkaufen. Der Rest ist mir egal.
Sebastian Engelbrecht über den Streit um eine Karstadt-Filiale am Berliner Hermannplatz. Als die Corona-Pandemie die ersten scharfen Maßnahmen nach sich zog vor einigen Monaten, da wurden unter anderem Besuchsverbote in Pflegeheimen verhängt. Begründet wurde das mit dem Schutz der potenziell besonders gefährdeten Seniorinnen und Senioren. Mittlerweile sind Besuche ja wieder unter Auflagen möglich, aber diese Auflagen für Demenzkranke und deren Angehörige sind durchaus ein enormes Problem und für die geistige Gesundheit der Kranken sogar potenziell schädlich. Es ist also ein Dilemma, über das Irene Zudona für uns aus Niedersachsen berichtet.
Aber diese Dementen, die hat keiner auf dem Schirm. Die fallen einfach immer runter. Das sind die sogenannten leisen Stimmen, die hört keiner.
Anne Petersen kennt ihren Mann aus der Sandkiste. Seit 56 Jahren sind die beiden verheiratet. An sein früheres Leben erinnert sich Knut Volkert Petersen jedoch nicht mehr. Er hat Alzheimer.
Das Gedächtnis ist leer. Mein Mann war immer wortgewandt, konnte gut reden, war schnell im Denken. Und das ist alles weg. Und damit umzugehen, ist nicht ganz einfach. Und wenn ich dann noch mit Schutzkleidung ankomme, ich kann das meinem Mann nicht zumuten, das geht gar nicht. Ich verängstige ihn und der dreht einfach weg und damit kann ich auch nicht leben.
Seit 4,5 Jahren lebt der 82-Jährige im Pflegeheim Innere Mission in Nordheim.
Kritik am Hause liegt mir völlig fern, weil ich mit der Heimleitung und mit dem Pflegepersonal sehr zufrieden bin.
Zum letzten Mal sah Anne Petersen ihren Mann Mitte März. Am nächsten Tag wurde das Heim wegen der Corona-Krise für Besucher gesperrt. Davor besuchte die 79-Jährige ihren Mann jeden Tag mit Dackeldame Mausepaul. Falls sie verhindert war, gingen Freunde.
Und das geht jetzt seit einem Vierteljahr überhaupt nicht mehr. Und jetzt reicht mir das.
Inzwischen sind Besuche unter strengen Hygieneauflagen wieder möglich. Bewohner und Besucher müssen einen Nasenmundschutz tragen. Sie sitzen von einer Plexiglasscheibe getrennt an einem Tisch oder treffen sich draußen im Park. Allerdings auch hier nur mit 1,50 Meter Abstand und mit Maske. Anfassen ist nicht erlaubt. Das würde Knut Volkert Petersen jedoch nicht ertragen, bestätigt auch seine Pflegerin Marion Bühlau, die sich seit Beginn um den Demenzkranken kümmert.
Denn gerade bei den wirklich sehr kognitiv eingeschränkten Menschen kann man nur über Berührungen arbeiten. Also sie haben nur den Zugang, wenn ich ihn anfassen kann, wenn ich ihn leiten kann, wenn ich mit ihm sprechen kann ohne Maske, weil sonst würde er sie gar nicht wahrnehmen. Nur so kann ich einen Kontakt aufbauen.
Peter Herrmann ist seit 13 Jahren Demenzforscher an der Universitätsmedizin Göttingen. Die Corona-Epidemie mit den strengen Hygienevorschriften sorgten dafür, dass die tägliche Routine, an die sich Demenzkranke festhalten, aufgebrochen und zerstört würde. Allein das Tragen einer Maske könne unglaublich verstörend auf Demenzkranke wirken, so der Arzt.
Das Stresslevel, das Angstlevel steigt, das dazu führen könnte, dass die Menschen eben, wie gesagt, einfach mehr Angst empfinden, eher dazu neigen, in psychische Ausnahmezustände zu kommen, Unruhezustände. Die Folge davon wäre zum Beispiel ein vermehrter Einsatz von Medikamenten dagegen, was natürlich etwas ist, was negativ ist, was man eigentlich nicht haben will, was man so gering wie möglich halten will.
Schaut man zurück, wird deutlich, warum das Pflegeheim mit seinen 160 Bewohnern und 130 Mitarbeitern die Hygienevorschriften so rigoros umsetzt. Mitte April wurden zwei Heimbewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Eine komplette Ebene mit 19 Bewohnern stand daraufhin wochenlang unter Quarantäne, berichtet Heimleiter Robert Wehr.
Das war natürlich eine riesenbelastende Situation für unser Haus.
Insgesamt infizierten sich 6 Bewohner mit dem Coronavirus. Einer von ihnen starb.
Das führt natürlich dazu, dass man, wenn man so eine intensive Erfahrung gemacht hat, dann noch besser überlegt, Lockerungen einzuführen.
Die Angst vor Neuinfektionen im Heim sei groß, erklären Pflegerin Bühlau und Heimleiter Wehr.
Schaffen wir das alles? Können wir diesen Virus wirklich draußen lassen? Wie können wir unsere Bewohner schützen? Denn wenn die sich anstecken, dann haben wir ein richtiges Problem.
Weil das führt dazu, dass alle anderen sofort wieder in diese Quarantänemaßnahmen fallen und dann letztendlich wieder das Ganze, was man sich erarbeitet hat, letztendlich wieder zum Stillstand kommt. Und das ist eine schwierige Situation.
Doch wie können Angehörige unbesorgt ihre demenzkranken Familienmitglieder besuchen? Im Fall von Familie Petersen wolle das Heim Folgendes versuchen, erklärt Pflegerin Marion Bühlau.
Wir haben bei uns einen eigenen Demenzgarten, wo Frau Petersen dann also seitlich reingehen kann. Sie kann dann ihren Mann besuchen. Er wird dann draußen sein. Wir werden zusehen, dass zu dem Zeitpunkt kein anderer Bewohner in dem Bereich ist, sodass sie Zeit mit ihm verbringen kann. Händedesinfektion natürlich vorher und nachher, das gleiche bei ihrem Mann. Ich würde sagen, die Maske in dem Moment kann runter.
Ein Bericht aus Niedersachsen von Irene zu Dona. Es ist in diesen Tagen oft die Rede von einer Generation Corona und wie dahingehend junge Italiener und Spanier die Pandemie erleben und was das für einen Einfluss auf ihr mögliches Fortkommen, auf ihre Berufsausbildung haben könnte. Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit der Kollegin Kate Malaike. Und das war es mit Deutschland heute für den heutigen Mittwoch, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.